Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem wir ja, oder ich zuletzt eine Folge über die Detroit Pistons gemacht habe, der 90er und beziehungsweise 80er Jahre, machen wir heute, glaube ich, eine ganz andere Sportart. Und da hast du bestimmt was vorbereitet.
Jawohl, es geht um Baseball. Wir sind wieder mal zurück über diese meine Lieblingssportart. Ich hoffe, auch viele Zuhörer teilen das oder werden es danach vielleicht beginnen zu teilen. Wir hatten ja schon eine Folge gemacht, wo kommt Baseball eigentlich her? Was sind die Ursprünge, gerade auch in den Vereinigten Staaten? Und da lag es mich danach auch mal die Frage zu stellen, ja, Major League Baseball, wie ist das denn entstanden? Wir hatten ja so ein bisschen schon angerissen. Ja, es gab nur Vereine, die sich trafen, so auf Zuruf. Dann gab es eine erste Liga, die National Association. Aber das war ja auch sehr chaotisch und die Vereine haben dann oft nicht die vorgesehenen Spielpläne eingehalten. Tja, wie kam es zu einer etwas organisierteren Form des Baseballs in den USA? Darum soll es heute gehen.
Oh, das klingt gut, weil da weiß ich auch so gut wie nichts.
Ich wusste, wie ich feststellen durfte, auch nicht so viel. Es war ja gewisse rudimentäre Sachen natürlich schon, aber sehr, sehr viele Details natürlich nicht. Und wir versuchen auch so die Historie, so ein bisschen zwei Personen einzuführen. Ein William Ambrose Hulbert und ein Byron Bancroft Johnson, genannt Ben Johnson. Das sind zwei Giganten des amerikanischen Baseballs, teilweise aber heute wieder vergessen, zu Unrecht, wie ich finde. Und ich versuche erstmal so ein bisschen über die beiden Personen zu erzählen, ehe wir dann weiter vorankommen. Also William Ambrose Hulbert, der wurde am 23. Oktober 1832 in Burlington Flats im Staat New York geboren. Das ist eine kleine landwirtschaftliche Gemeinde in der Mitte vom Bundesstaat New York und interessanterweise fand ich nur 25 Kilometer entfernt von Cooperstown, diesem mythischen, vermeintlichen, wie wir jetzt ja wissen, Geburtsort des Baseball. Irgendwie passt das. Also er wurde auch dann später sehr bedeutend im Baseball, aber es fing ganz anders an. Als kleiner Junge zog er mit seiner Familie aus dem Staat New York dann nach Chicago, Illinois. Und haben wir auch schon verschiedene Western-Serien uns angeschaut und Chicago war so ein bisschen in den 1830er, 1840er Jahren noch so eine Grenzstadt, Frontier Town. Matschige Straßen, die Bürgersteige noch aus Holz und überall waren Händler und visionäre Eisenbahnbauer. Also noch eine Stadt im Aufbruch und noch sehr roh und noch gar nicht so geordnet, wie es heute ist. Man fühlte noch so ein bisschen den Westen, auch wenn das natürlich vom wilden Westen in den weiteren Territorien schon unterschiedlich war. Aber es war wesentlich rauer, als es beispielsweise in New York war. Weniger zivilisiert. Und von jungem Alter an zeigte dieser William Hulbert eine Fähigkeit, gut mit Zahlen umzugehen. Er war schon ein Talent, was Geschäfte anging, oder man erkannte ein Talent dafür. Und das würde ihm später als Funktionär im Baseballsport sehr zugutekommen. Er arbeitete sich dann seinen Weg zu einem prominenten Kohlenhändler in Chicago hoch, der sowohl bekannt war, angesehen und auch reich. Und er hatte eine Reputation, dass er sehr diszipliniert sei und überhaupt nicht korrupt, also in keinster Weise. Das war in Chicago der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich, denn da war überall Korruption, Spekulation und Opportunismus. Also es muss ein, noch nicht Al Capone Chicago, aber in der Richtung. Und er war ein sehr erfolgreicher Unternehmer und er war im politischen Betrieb aktiv. Aber war ein sehr methodischer Geschäftsmann und er war fast schon besessen davon, Ordnung zu haben, Verträge einzuhalten und immer sehr fair zu sein.
Das klingt ja eigentlich gut.
Das klingt sehr gut sogar. Also aber sehr ungewöhnlich umgeben von diesem ganzen Chaos und auch von viel rüpelhaftem Verhalten, von Egoismen, von Korruption. Also er ragte da heraus.
Ein Gentleman wahrscheinlich.
Ja, ganz genau. Und die Menschen, die ihn kannten, beschrieben ihn auch als einen sehr fast schon starr moralischen Menschen, sehr pünktlich und auch ziemlich streng. Und man sagte, er würde eher Geld verlieren, als dass er eine Regel brechen würde.
Okay.
Also ein wirklich...
Das könnte auch mal zum Nachteil gereichen.
Absolut. Und ein weiterer wichtiger Mensch bei der Entwicklung des Major League Baseball war Byron Bancroft Johnson, genannt Ben und geschrieben B-A-N, nicht B-E-N. Der wurde 32 Jahre später erst geboren, im Januar, am 5. Januar 1864, und zwar in Norwalk in Ohio, ungefähr 16 Kilometer südlich vom Lake Erie, das sind ja diese großen Seen da oben, und ungefähr 80 Kilometer westlich von Cleveland. Und der studierte erst am Oberlin College in Ohio auch in der Nähe von Cleveland und dann an der University of Cincinnati Law School in Ohio. Also Cleveland und Cincinnati sind ja die großen Ohio-Städte und man ist baseballbezogen, Reds und Indians eigentlich Rivalen, wenn auch in unterschiedlichen Ligen. Aber dazu später.
Auf jeden Fall eine Sportregion auch, ne? Also im Football ist das ja so die,
ja, absolut.
Die Urgegend, aus der hauptsächlich der Football kam.
Ganz genau. Und Cincinnati ist ja auch so ein Mitgründungsort des Baseballs. Wir hatten ja in der ersten Folge, dass da die Red Stockings als erste offen professionelle Team diese ganzen bis zu 81 Spiele in Folge ungeschlagen blieb. Ja, und die Stadt wird auch jetzt heute eine große Rolle spielen. Ja, aber er hat keinen Abschluss erworben, weder am Oberlin College noch an der Law School in Cincinnati. Und er wurde dann Sportjournalist in Cincinnati und später dann Angestellter bei den Cincinnati Reds. Aber das war dann sehr viel später in den Jahren 1891 und folgende. Aber er war sehr lange Sportjournalist und kannte sich danach aus mit dem Sport. Und diese Tätigkeit bei den Cincinnati Reds würde ihm einen Insiderblick in die Abläufe der später zu gründenden National League geben. Er hatte eine sehr scharfe Auffassungsgabe. Er sah schnell die Schwächen, insbesondere wo es schlecht organisiert war, wo Einfluss von Glücksspielern drohte und wo sich auch die Fans damals schon schlecht benahmen. Das wollte er alles dann später in einer eigenen Liga korrigieren. Er war auch dafür bekannt, sehr zurückhaltend zu sein, wenn er nicht geschäftlich aktiv war in seinem Privatleben, sehr würdevoll und auch ein sehr tief moralischer Mensch. Abseits vom Baseball war er, wie gesagt, sehr zurückhaltend. Er las gerne und er war leidenschaftlich, wenn es darum ging, um Ethik, um Disziplin und Ordnung.
Ja, da passt er ja zu dem anderen.
Ja, zwei recht ähnliche Menschen. Wir werden dann später auch noch feststellen, dass beide auch diese ganzen Charaktereigenschaften brauchen würden, um im Baseball eine weitere Entwicklung zu bewirken. Aber wir fangen erstmal mit dem Älteren der beiden an, mit William Hulbert. Und wie kam der überhaupt zum Baseball? Ja, er liebte Baseball und er war ja von New York nach Chicago gewechselt und er entwickelte einen richtigen Bürgerstolz in seiner von ihm adoptierten neuen Stadt. Und in den 1860er Jahren hatte sich der Baseball entwickelt von einem Gentleman's Game, wo man sich eben auf einer Wiese traf und auf Zuruf spielte, zu einem wirklich populären nationalen Sport. Aber es gab da Probleme. Glücksspiel über aller Orten. Die Spieler hielten sich nicht an die Verträge und spielten heute hier, morgen da. Und überhaupt waren die ganzen Vereine oder Clubs finanziell sehr instabil. Also das Ganze war noch sehr ordnungsbedürftig.
Also es brauchte professionelle Strukturen.
Ja, das war dringend nötig. Nur wer sollte das machen? Da war man ein bisschen ratlos und es meanderte so vor sich hin, das Ganze. Im Jahre 1871 wurde in Chicago ein professionelles Team gegründet, der Chicago Baseball Club. Und zwar als Teil der gerade neu gegründeten National Association of Professional Baseball Players. Die hatten wir schon im ersten Teil mal, diese NAPBBP. Das war überhaupt die erste professionelle Baseballliga in der Geschichte. Und die bestand überwiegend aus Vereinen aus New York, aus Philadelphia, Baltimore und Washington, also aus dem Osten. Also eine starke Ostküstendominanz. Aber Chicago gewann in dieser ersten Saison gleich den Titel. Und jetzt kommen wir zu einem Thema der Spitznamen, der Vereinsnamen. Also offiziell hießen sie ja Chicago Baseball Club, aber sie spielten eben mit weißen Stutzen sozusagen und wurden deswegen White Stockings genannt, die weißen Socken.
Ah, die White Sox.
Ganz genau. Und Sportreporter nutzten dies, brachten das dann auf und nannten sie dann eben White Stockings oder Whites. Das war aber nur ein Spitzname, es war nicht der offizielle Name. Und so ging es in den 1870er Jahren in vielen Städten. Es gab dann eben Spitznamen, die sich durchsetzten in der Presse, in der Öffentlichkeit. Oft abhängig von der Farbe der Stutzen der Strümpfe. Boston Red Stockings, Cincinnati Red Stockings, Chicago White Stockings. Also wie gesagt, alles nur beschreibende Bezeichnungen, die in den Zeitungen und bei den Fans benutzt wurden, um die Mannschaften irgendwie zu benennen, als nicht nur, ja, Baseballclub aus XY. Später würden diese Chicago White Stockings sich über andere Namen wie Orphans, also Waisenkinder und Colts, das sind junge Hengste oder Fohlen, bei der Presse wird das Ganze sich entwickeln bis zum Jahre 1907. Das würden später die Chicago Cubs werden, die wir ja heute noch kennen. Cubs, kleine Bären. Aber das ist noch ein weiter Weg hin.
Ich habe immer gedacht, es kommt von Mütze oder so.
Ja, Caps. Ach so, Caps. Ja, das gibt's auch. Was später vielleicht kurz hören werden. Also diese Chicago White Stockings im Jahre 1871 werden 1907 erst zu den Chicago Cubs.
Ach so.
Das vielleicht nur gleich zur Einführung, worum es sich dann letztendlich immer drehen wird.
Also es sind dann nicht die Chicago White Sox.
Nee, das wird ganz anders. Ich komme ganz woanders her.
Okay.
Also deswegen bewegen wir uns jetzt hier auf National League-Territorium sozusagen. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück zu meiner ersten Folge. Da hatten wir über diese Cincinnati Red Stockings. Die waren aber 1870 auseinandergegangen. Aber viele von diesen Spielern gingen dann in der National Association nach Boston. Damit war auch in den ersten 4 Jahren des Bestehens dieser National Association die Boston Red Stockings dominierend in dieser Liga. Und die Chicago White Stockings spielten da zwar auch mit, waren auch mal Meister, aber Boston dominierte eben diese National Association deutlich. Denn die hatten sich die ganzen Stars unter den Nagel gerissen und waren da auch nicht zimperlich, Spieler von anderen Vereinen abzuwerben. Aber diese National Association, die war notorisch chaotisch. Manche Teams hörten einfach mitten in der Saison auf zu spielen. Es gab Glücksspieler, die versuchten, Ergebnisse zu beeinflussen. Und wie gesagt, Spieler wechselten dann gerne zwischendrin einfach mal den Verein, wenn es woanders mehr zu verdienen gab. Und die Liga, es gab ja so eine Art Ligabüro, die waren einfach nicht in der Lage, sich durchzusetzen, den Spielplan durchzusetzen. Und neben dem Glücksspiel war auch Alkohol ein Riesenproblem.
Das passt ja ein bisschen zu der Geschichte, die ich erzählt habe über den World Series Betrug der White Sox.
Ja, Black Sox Scandal 1919. Genau. Ne? Und im Jahre 1875 hatten dann doch einige langsam die Schnauze voll. Insbesondere William Hulbert und sein Chicago White Stockings Team. Der entwickelte Visionen. Es ist ja immer gefährlich, wenn jemand sowas macht. Und er wollte etwas revolutionieren. Und zwar wollte er eine ganz neue professionelle Baseballliga haben, die von Geschäftsmännern, also von seriösen Geschäftsmännern, gegründet würde und dann auch geleitet würde. Und eben nicht mehr, dass Spieler und Glücksspieler Einfluss haben. Man wollte, dass die Verträge geachtet werden und der Spielplan und damit auch ein stabiler Wettbewerb umgesetzt werden kann.
Ja, ist ein gutes Anliegen.
Absolut. Und das machte er. Er arbeitete also hinter den Kulissen, sprach die verschiedene andere Eigentümer von anderen Vereinen in St. Louis, Hartford und Philadelphia an und auch einige andere und verkaufte denen die Idee, seine Idee von einer neuen Liga. Und die sollte dann heißen National League of Professional Baseball Clubs. Das, was Sie heute noch als National League kennen, begann da als Baby von William Hulbert, als Gedanken. Und der Beginn der National League, die Gründung derselben, war zugleich das Ende der National Association, weil da die wenigen Vereine, die noch spielten und die nicht in die National League gingen, die wurden einfach geschlossen oder waren wieder Amateurvereine oder waren eben nicht mehr Major League, also oberstes Spielniveau, sondern Minor.
Also Unterklasse.
Ja, und dann kam es im Februar 1876 zur Gründung. William A. Hulbert lud ein ins Grand Central Hotel in New York City und die Abgesandten verschiedener Major Clubs, die bisher in der National Association auch mit ihm zusammengearbeitet hatten, gingen dahin. Man traf sich und er schlug jetzt vor, eine neue, stark reglementierte und seriös geführte neue Verbandsstruktur zu entwickeln, und zwar die National League of Professional Baseball Clubs. Es gab dann 8 Clubs, die waren Gründungsmitglied. Da hatten wir zum einen die Chicago White Stockings mit William Hulbert und Albert G. Spalding, den wir ja schon kennengelernt haben in der ersten Folge, der Spieler war, der jetzt Funktionär ist, der aber auch dann eine Sportartikelfirma gründen sollte, mit sehr großem Einfluss. Neben den Chicago White Stockings gab es auch die St. Louis Brown Stockings mit einem sehr reichen Geschäftsmann. Und dann gab es die Cincinnati Red Stockings. Und Cincinnati war natürlich immer ganz wichtig als mit ihrer bereits da existierenden Baseball-Tradition. Hartford Dark Blues, kennt heute kein Mensch mehr, die sind doch nur interessant, weil deren Präsident Morgan Bulkeley, der wurde später US-Senator und Gouverneur von Connecticut und erster Präsident der National League. Und die Boston Red Stockings, das war also das Top-Team dieser Zeit, und die wurden dann, aber auch das war ja nur ein Spitzname, und die wurden dann wenig später, hießen die dann Boston Red Caps, die Rotkappen, um die zu unterscheiden von den Chicago White Stockings. Ein White Stockings, Red Stockings schien denen zu verwechslungsanfällig. Also hat man die einfach ja. Red Caps genannt. Und dann gab es noch die Philadelphia Athletics in Pennsylvania. Das war ein Team, das auch aus der National Association übrig geblieben war. Und die New York Mutuals, den Namen haben wir in der ersten Folge auch schon mal gehört. Seit den 1850er Jahren war das ein Team, was in New York sehr erfolgreich war. Deswegen hat man sie auch dazu genommen. Und die Louisville Grays aus Kentucky.
Louisville Sluggers.
Ganz genau, ganz genau. Kommt dann später diese besondere Marke von Baseballschlägern her. Und Hulbert hat dann auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und die Regeln selber entworfen. Nach welchen Regeln sich diese Liga dann dann spielen sollte. Und die Vereine waren dann auch einig, man einigte sich, folgende Dinge zu erfüllen. Man wollte also alle Spielerverträge achten und vermeiden, dass die Spieler ständig hin und her switchen von einem Verein zum anderen. Und man wollte wirklich den Spielplan erfüllen, alle Spiele auch absolvieren und nicht während der Saison einfach aufhören oder ähnliches. Aber da waren genug Geschäftsleute dabei mit genug finanziellen Rücklagen, um das auch zu garantieren. Jeder musste $100 Gebühr zahlen, um überhaupt teilnehmen zu können. Man wollte alle Glücksspieler rausschmeißen und auch sonstige etwas dunkle Elemente in den Ballparks nicht mehr dulden. Und Alkohol sollte eigentlich auch nicht verkauft werden. Obwohl, das war nicht in Stein gemeißelt, da konnte man sich nicht drauf einigen. Aber das Glücksspiel sollte verbannt werden. Und alle Vereine sollten von seriösen Geschäftsleuten geleitet werden und nicht von irgendwelchen nur vorübergehend interessierten Spekulanten.
Ja, alles sinnvolle Regeln, ne?
Total. Und er hat dann auch vorgeschlagen, dass man auf dem Feld auch nicht mehr so rüpelhaft, roh und brutal spielen sollte, sondern ein bisschen ordentlicher. Und wichtig war auch, dass man nur als Verein teilnehmen konnte in den Städten mit 75.000 Einwohnern und mehr. Also man wollte auch diese kleineren Städte nicht mehr haben, wo es ein bisschen noch chaotischer war als in den wachsenden Großstädten.
Ja, sicher auch finanzielle Interessen, nehme ich mal an.
Ja, absolut, vollkommen richtig. Es gab halt einfach ein größeres Potenzial, Menschen in die Stadien zu locken. Ja, und man gab natürlich den Verein auch jeweils exklusive territoriale Rechte. Also jeder hat in seiner Stadt und in seiner Umgebung war festgelegt, da seid ihr alleine, habt quasi Monopol. Es kann keinen zweiten Verein unserer Liga geben in deiner Stadt.
Ja, ja, also auch verständlich.
Das war ganz wichtig für die, es waren ja Geschäftsleute, die diese Vereine gründeten. Denen war wichtig, eben ein Monopol zu haben, um ihren Profit zu machen. Und man wählte dann Morgan G. Bulkley aus Hartford als ersten Präsidenten. Das war mir ein Zufall, denn die haben nämlich Strohhalme oder Streichhölzer gezogen. Und ja, der wurde dann eben Präsident. Der hatte aber gar nicht so große Lust und machte das auch nur ein Jahr. Und dann wurde William Hulbert, der eigentliche Initiator oder die Driving Force dahinter, dann auch wirklich auch Präsident. Und bis zu seinem späteren Tode blieb er das dann auch. Und man muss schon sagen, die Reformen waren tatsächlich radikal im Vergleich zu allem, was vorher war. Das war jetzt wirklich eine sehr stringente Verbandsstruktur mit sehr vielen Regeln, die es vorher so nicht gab. Und man kann schon sagen, das war wirklich Jahrzehnte, bevor die anderen amerikanischen Ligen überhaupt erst gegründet wurden. Also in der NFL oder NBA waren an die dachte da noch niemand. Und hier war also schon für den Baseballsport ein richtiger enger, erstmalig auf dem amerikanischen Kontinent professionelle Verbandsstrukturen geschaffen. Und sein Vorbild, sein Modell einer geschlossenen Liga mit exklusiven Mitgliederrechten, das wurde dann das Vorbild für alle weiteren späteren modernen professionellen Sportligen in den USA. Und
ja, das haben wir ja bei der NFL auch gesehen, dass die Major League so das große Vorbild war, an dem die sich orientiert haben.
Absolut, die waren ja über Jahrzehnte, war Major League Baseball im Grunde alleinig die Sportliga für die USA. Ja, wie hat er denn das Ganze geführt? Wie war denn der Führungsstil von William Hulbert? Ja, das war natürlich schon von der vorher eingängigen Charakteristik ableiten können, sehr autokratisch, aber er hielt sich an die Regeln. Aber er verlangte schon eine gewisse Unterordnung unter die Regeln, nicht unter sich persönlich, aber unter die Regeln, an die müssten sich eben alle halten. Und auch er hielt sich daran, auch wenn es für sein Team mal nicht von Vorteil war. Beispielsweise gab es dann auch mal Spieler, die versucht hatten, ein Spiel der White Stockings zu manipulieren, und die entfernte er dann sehr, sehr schnell ohne großes Federlesens aus seinem Team und aus der Liga.
Ja, ist auch wichtig, dass er dann da durchgreift. Wir müssen ja zeigen, dass er sich an die Regeln halten, egal was passiert.
Ja, und dass das Ganze seriös und wirklich ein Sport ist und eben nicht vorher von irgendwelchen Glücksspielern gefixt und vorbestellt wird, das Ganze. Er erklärte, dass Baseball für ihn ein Gentleman-Sport war. Und wenn er das nicht sei, dann gäbe es eben keinen Sport. Da war er sehr klar. Diese Meinung machte ihn dann auch sowohl gefürchtet, aber auch respektiert im Sport, weil er eben so ein sehr durchsetzungsstarker, aber auch moralisch rigider Typ war.
Ja, sehr Respektsperson wahrscheinlich.
Absolut, ja genau. Und die zeitgenössischen Sportjournalisten beschrieben ihn auch als eine strenge Vaterfigur des Baseballs, der gegen jede Korruption sofort vorging und tief verpflichtet der Fairness war. Also sehr viele positive Eigenschaften, finde ich. Das machte das Ganze auch erst überhaupt, oder ermöglichte, dass es überhaupt funktionierte. Es gibt wohl einen berühmten Ausspruch von ihm, dass das Ziel seiner Liga, der National League, sein sollte, Baseball respektabel zu machen. Und zwar so respektabel, dass sogar Ladies ins Stadion kommen würden.
Also das ist so der Beginn des sauberen Sports, der Baseball sein soll.
Ja, ja, ganz genau, würde ich auch so sagen. War ich total überrascht, das so bei der Recherche mitzukriegen. Ja, er regierte bis 1882, regierte, sage ich jetzt fast schon, wirklich mit eiserner Faust. er bestimmte und setzte die Regeln dann letztlich auch durch, wobei die anderen 7 Eigner ihm da auch folgten. Es gibt so ein paar Beispiele, wo man dann sehen kann, dass er wirklich auch die Regeln durchsetzte. Es gab dann 2 Vereine, die wir eben ja schon mal genannt haben, die New York Mutuals und die Philadelphia Athletics, die 1876 dann einfach entschieden, ja, nö, für die letzten Spiele bei bestimmten anderen Vereinen mehr so im Westen der USA, da haben wir keine Lust mehr, da treten wir nicht an, das rechnet sich für uns nicht. Und die wurden dann sofort aus der Liga ausgeschlossen.
Ja, konsequent.
Absolut, aber es war mir ja so gar nicht gewohnt, dass es so eine Konsequenz überhaupt dann gäbe. Aber das war schon wirklich ein Highlight. Und das führte dann eben auch dazu, dass er sagte, so, jetzt können die Vereine und deren entsprechenden Club Secretaries, die hatten das bisher alles selber geregelt, wann wer wo spielt, das beenden wir. Und die Liga wird jetzt einen Spielplan aufstellen, da haben sich alle dran zu halten. Und die Liga würde dann auch die Schiedsrichter selber unter Vertrag nehmen und damit auch nach außen zur Öffentlichkeit hin die Liga noch integrer, noch seriöser erscheinen zu lassen.
Ja, dass sie unabhängig sind. Ne?
Ja, ganz genau. Ja, aber auch, dass man die Vereine in der Entscheidungsfindung, wer ist jetzt Schiedsrichter und wer spielt wann wo, ganz rausnimmt, dass das alles zentral vom Ligabüro organisiert wird. Das war auch ein echter Schritt zur Professionalisierung nach vorne. Naja, und seine größte Herausforderung war dann eigentlich, wie er mit 4 Spielern der Louisville Grays umgehen sollte. Die hatten 1877 nämlich das getan, was 1919 die Chicago White Sox dann auch taten. Die haben sich mit Glücksspielern eingelassen. Und was machte er? Alle 4 wurden lebenslang gesperrt. Und das hat natürlich dann auch einen Effekt gehabt, während durch die gesamte Liga. Alle respektierten ihn, aber jetzt wurde er nochmal mehr respektiert. Und auch nach außen wurde transportiert, dass diese Liga wirklich mit eisernem Besen gegen das Glücksspiel kehrt. Und dass man eben keine Spielmanipulationen mehr dulden will.
Ah, das macht jetzt auch irgendwie nachvollziehbar, warum dann die Chicago White Sox dann so gesperrt wurden, die Black Sox, die Spieler, die das gemacht haben.
Ja, es gab schon diesen Fall, man kannte den.
Mhm. Ah, ja, das hatte ich gar nicht gelesen.
Was ein Präzedenzfall im Grunde.
Ja, dann ist es nachvollziehbar, dass die Strafe so ausfiel.
Aber im Laufe der ersten Jahre mussten dann bestimmte der Vereine Louisville, St. Louis, Hartford, die mussten schließen, dann war das finanzielle eben Backing doch nicht so richtig da. Und die Liga hatte ihre erste Krise und er musste dann neue Vereine suchen. Das war dann teilweise aus kleineren Städten dann doch. Ich sage mal etwas Beispiele, Providence, Indianapolis, Milwaukee, Syracuse. Und 1879 gab es dann eine weitere neue Regel und zwar wurde die Reserve Rule entwickelt. Und zwar also eine Regel, die dazu dienen sollte, die Spielergehälter zu begrenzen und zu verhindern, dass Spieler von einem Team zum anderen nach eigenem Gusto hin und her springen. Das wollte man nicht. Man wollte als Liga selber bestimmen, was kriegen die und wo spielen die. Diese Reserve Clause, die bestand dann von 1879 letztlich bis 1975. Dann erst gab es die Free Agency, was wir heute als ganz normal empfinden, aber bis dahin eben nicht.
Also da kommt diese Reserve Clause her, die es ja auch dann im Football gab.
Ja, ganz genau. Und was ist die Reserve Clause für alle, die es nicht kennen, nicht gehört haben sollten? Das war eine Bestimmung, dass der Vertrag, der zwischen dem National League Baseball Verein und dem jeweiligen Spieler geschlossen wurde, dem Team erlaubte, diesen Vertrag immer wieder bis ins Unendliche im Grunde zu verlängern, aber den Spieler wiederum daran hinderte, einfach zu sagen, wisst ihr was, möchte hier nicht mehr spielen, in einem anderen Verein gibt es mehr Geld, das war nicht erlaubt. Die Spieler waren an das Team gebunden und konnten eben nicht frei wählen oder sie mussten die Liga verlassen. Das war schon ziemlich viel Macht, die Vereine über die Spieler da hatten. Und diese 8 Eigner einigten sich darauf, dass man sich auch daran halten wollte, sich nicht gegenseitig Spieler abwerben, sondern dass man die in den jeweiligen Teams belassen soll. Also sie hatten jeweils ein exklusives Recht auf den Spieler und seine Dienste. Also auch wenn der Vertrag abgelaufen war, konnte man immer wieder den sagen, ja, du spielst bei uns oder spielst gar nicht. Also da konnte auch Gehalt mal reduziert werden, wenn der Verein eben der Meinung war, der war nicht gut genug oder wir haben einfach weniger Geld, wir reduzieren jetzt mal alle Gehaltszahlungen. Der Spieler hatte im Grunde keine Leverage, er konnte sich nicht wehren, weil die anderen 7 Eigner ja auch dahinter standen. Also er hat nur die Wahl, okay, ich verlasse die Liga und spiele eben als Amateur oder in einer geringeren Liga, in der Minor League.
Ich wollte gerade sagen, das funktioniert natürlich nur, solange es keine andere Liga gibt, ne? Die mehr bezahlt.
Exakt, und 1879 war das noch der Fall und das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die erste Herausforderung dann in Form einer anderen Liga kommen sollte. Anfangs hieß es, man wollte auch, der Gedanke war nicht nur so ein Sklavenhaltertum im Grunde, sondern man wollte erstmal sagen, ja, wir wollen nicht dieses ständige Hin und Her der Spieler. Deswegen hatte man anfangs nur gesagt, du kannst 5 Spieler quasi reservieren aber im Laufe der Jahre wurde daraus dann ein System, welches das gesamte Team betraf. Das wurde eine Standardklausel aller Spielerverträge. Er wurde natürlich im Laufe der Jahrzehnte dann immer wieder versucht, dagegen vorzugehen, auch höchstrichterlich. Und was ist mit, wir sind ja gerade jetzt bei der Free Agency, wo kommt die her? Oder als es die eben damals nicht gab, gab es denn Trades, habe ich mich dann gefragt und ein bisschen recherchiert. Und ja, es gab in den ersten Jahren durchaus auch Trades, aber die gingen nur vom Verein aus. Das war also einseitig. Der Verein entschied, ja, den wollen wir nicht mehr. Wir gucken, ob wir den vielleicht zu einem anderen Verein, einem der anderen 7 Vereine schicken. Dafür kriegen wir dann vielleicht Geld oder junge, vielversprechende Talente. Also das gab es dann schon. Ah ja. Und dann gibt es noch einen sehr netten, fand ich auch witzigen Fall, der aber auch dann zu einer neuen Regel führte. Also William Hulbert hatte im Jahre 1881 ein Problem mit ausgerechnet Cincinnati. Das war eine Stadt, wie ich dann gelernt habe, wo eben sehr viele Auswanderer aus Deutschland lebten zu der Zeit. Die tranken gerne Bier und die hatten auch gerne Sonntagsunterhaltung. Also war der Verein in Cincinnati dann eben gehalten, ja, da wurde Bier ausgeschenkt und man spielte auch gerne mal sonntags. Und beides wollte die Liga ja eigentlich nicht. Weder Sonntagsspiele wegen dem Kirchgang, ne, Tag des Herrn sollte gar nicht gespielt werden. Aber Cincinnati weigerte sich. Und was machte William Hulbert? Er schmiss den Verein einfach raus. Der war dann nicht mehr Teil der Liga und wurde eben aus der Liga entfernt. Schien dann ja so, als ob in Cincinnati eben kein professionelles Baseball mehr gespielt werden sollte. Aber das wird sich ändern, wie wir dann gleich später noch hören. Aber in der National League waren die erstmal raus. Und sie hatten ja auch schon New York und Philadelphia verloren. Also sehr bevölkerungsreiche Städte. Und das war natürlich auf Dauer problematisch, wenn man da nicht mehr vertreten war. Aber vorerst ging das noch. Es gab ja keine weitere Liga. Es gab noch mehr, was die Spieler damals aber auch nicht so glücklich machte in der National League, und zwar eine sogenannte Blacklist, eine schwarze Liste und ein ganzes System von Strafen, die man sich einfallen ließ für Spieler, die eben ja gegen Regeln verstießen. Also versuchten, Spiele zu manipulieren, dann doch versuchten, von einem Verein zum anderen zu wechseln oder exzessiv tranken. Das wollte man ja auch alles nicht. Und bereits 1881, 82 wurde eine erste ligaweite offizielle schwarze Liste eben mit Spielern, die man disziplinieren wollte, festgelegt. Und wurden die teilweise gesperrt oder aus der Liga entfernt. Also es war sehr unangenehm für die Spieler, auf so eine Blacklist zu kommen. Also es sieht alles ziemlich sehr geordnet aus, aber auch sehr restriktiv, sehr rigide gegenüber den Spielern. Aber das Geschäft lief und man hatte trotz der Verluste der großen Städte New York, Philadelphia und Cincinnati vorerst ein gutes Geschäftsmodell. Aber plötzlich, im Alter von 49 Jahren, auf der Höhe seines Einflusses und seiner Macht, starb William Hulbert an einem Herzanfall. Er war wahrscheinlich auch erschöpft von den ganzen Jahren des Kampfes, um Baseball sauber, ehrlich und ordentlich zu halten. Das war ja sein Anspruch. Als er starb, war er nicht von allen geliebt. Manche sahen ihn sogar als Diktator, als zu rigiden Moralisten an.
Also sie waren dann ganz froh, dass er nicht mehr da war.
Ja, das gab's auch. Aber die Geschichte hat ihm natürlich recht gegeben. Und ohne ihn wäre Baseball vielleicht tatsächlich ein disorganisiertes, chaotisches Spiel geblieben. Und er hat natürlich auch dieses Franchise-System entwickelt, wo es, was ja heute immer noch der Fall ist, in allen Ligen wirkt das nach. Er hat das mit angeregt oder quasi erfunden. Und man könnte auch sagen, dass er so ein bisschen als Symbol der noch viktorianischen Werte einerseits und des amerikanischen Pragmatismus andererseits steht. Und vielleicht noch ein bisschen zum Sportlichen. Es geht ja heute mehr um die Ligastruktur, aber vielleicht auch ein bisschen, was da in der Liga eigentlich passierte. So von 1876, von der Gründung bis zum jetzigen Jahr 1882. Also die Chicago White Stockings, sein Verein, die waren dann noch dreimal Meister. Er war natürlich auch weiter maßgeblich in diesem Verein, in diesem Club tätig. Und die Boston Red Stockings, die waren ja auch ein Top-Team, die waren dann auch zweimal. Also 5 der 6 Titel gingen an diese beiden Vereine. Und die Red Stockings wurden natürlich noch Red Caps genannt. Ja, William Hulbert stirbt und prompt kommt ein Rivale für die National League, und zwar die American Association tritt auf den Plan. Und zwar so ein bisschen als Rebellion gegen dieses elitäre und sehr rigide National League-Konstrukt. Ja, die Frage ist, warum hat sich da überhaupt was getan? Tja, es gab also Geschäftsleute und interessierte Promoter von Teams, die auch gerade auch aus Städten, die von der National League verlassen worden waren, die wollten der National League Konkurrenz machen. Er wollte eine zweite Major League gründen, um wirklich eine wettbewerbsfähige Alternative zur National League zu gründen und denen ein bisschen das Geschäft kaputt zu machen oder eben an dem großen Kuchen sich auch ein Stück abzuschneiden. Und man wollte eine liberalere Politik haben. Es war alles zu eng, zu strukturiert, zu rigide für deren Geschmack in der National League. Und man wollte also weniger einengende Regeln haben. Und man wollte vor allen Dingen sonntags spielen und man wollte Alkohol ausschenken. Klar, bringt auch mehr Geld, ne?
Auf jeden Fall.
Und daher gab es auch sehr schnell einen Spitznamen für die neue Liga. Beer and Whiskey League.
Ja.
Aber ja, klar. Es gab Bier und es gab sogar Whisky, offensichtlich. Also da waren recht trinkfreudig, die neue American Association. Und man wollte auch diese Blacklist brechen. Also man weigerte sich eben, die Reserve Clause und die Blacklist der National League anzuerkennen. Die American Association meinte, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ja Spieler von euch abwerben. Das erkennen wir alles nicht an. Und das sollte sehr problematisch werden.
Sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie das so machen mussten, damit sie überhaupt an die guten Spieler überhaupt herankommen können.
Ja, das stimmt. Ganz genau. Erstmal die Roster voll zu kriegen, ganz genau. Ja, und die wollten einfach günstiger sein. Die wollten preiswerter sein. Also der Eintrittspreis bei der National League, das habe ich nochmal nachgeschlagen, das waren 50 Cent. Und die haben einfach gesagt, wir nehmen nur 25, also die Hälfte. Das waren, heute wären das 7,94 Dollar. Also schon ein Unterschied, ne?
Ja, da waren natürlich die Einkünfte waren ja auch viel niedriger.
Ja, absolut. Ich habe irgendwo zwischen um 400 bis 500 Dollar hatten die Menschen, also guter Facharbeiter oder Mittelstand zu der Zeit im Jahr. Also es war auch nicht so wenig dann. Ja, und wie kam es zur Gründung? Es geht wieder um Cincinnati. Das ist eine Stadt, die im Baseball sehr, sehr, sehr wichtig ist und die sich viel gerade in den beginnenden Jahrzehnten drehte. Die waren ja rausgeflogen. Wir erinnern uns an dieses unselige Sonntagsspiel und den Bierausschank. Und am 2. November 1881 gab es dann ein Meeting in Cincinnati, ein Treffen, wo man sich traf, um diese neue Liga, die American Association, zu gründen. Hier gab es nicht so eine starke Persönlichkeit wie bei der Gründung der National League, aber es gab schon einen Menschen, den man hervorheben müsste, und zwar Justus Thorner. Das war ein deutsch-amerikanischer Brauer, Bierbrauer und Geschäftsmann. Und er hatte auch Interesse daran, eine Franchise in der neuen American Association eben zu betreiben, um noch mehr Geld und Profit zu machen.
Ja, kann auf jeden Fall mehr Bier verkaufen.
Auch das, nicht unwichtig. Und da war auch schon in den vorherigen Cincinnati-Teams in irgendeiner Weise beteiligt gewesen oder war da involviert gewesen, auch mit gerade mit dem 1880er aus der National League herausgeworfenen Verein. Man nahm eben auch Red Stockings als Spitznamen auf, um auch so ein bisschen an den ursprünglichen Verein von 1869-70, dieses 81 Spiele unbesiegte Team zu erinnern, ein bisschen Nostalgie und Bürgerstolz und das zahlte sich ja noch aus.
Ja, man brauchte so ein bisschen Tradition in so einer neuen Liga.
Ja, ganz genau und das hat man damit auch erfüllt, diesen Anspruch und hatte eine Werbewirksamkeit, jeder Verband damit erfolgreiches Baseball. Und jetzt sind wir, weil du es eben mal gefragt hast, wirklich auf der Spur eines Vereins, der heute noch existiert, dass aus diesen Cincinnati Red Stockings in der American Association sollten die heutigen Cincinnati Reds entstehen.
Die nimmt man ja das älteste Team im Baseball.
Ganz genau, ganz richtig. Denn bereits 1890 wechselten besagte Cincinnati Red Stockings aus, ich sag jetzt mal, ihrer American Association wieder zurück in die National League. Und da sind sie bis heute. Das fand ich auch ganz spannend. Also die heutigen Cincinnati Reds, die beziehen sich eben auf diesen Verein.
Aber es gab jetzt keinen Merger oder so.
Das kommt noch. Das ist ja berechtigte Frage, vollkommen berechtigte Frage. Also 1882 gegründet, 1890 dann der Wechsel, der Rückwechsel wieder zurück in die alte Liga. Nee, das haben die einfach so gemacht. Das hatte noch nichts mit einem Merger zu tun. Die sind einfach, haben sie entschieden, wir verlassen die Liga und werden bei euch wieder aufgenommen. Das sind ja im Grunde auch, ja, wie...
Ja, das war ja sicher auch die Strategie der National League, sozusagen das beste Team da rauszuholen, um die zu schwächen.
Das kann auch ein Punkt gewesen sein, weil es einfach auch eine bedeutende Baseballstadt war. Aber man hat sich da so, die Interessen des Vereins und der National League kreuzten sich da. Es gab natürlich noch weitere Vereine, die American Association mitgegründet haben. Ich nenne mal einige, um es herauszuheben. Die Pittsburgh Alleghenies, daraus wurden später die Pirates.
Ah, okay, die sind also auch sehr alt.
Ja, die St. Louis Browns, das wurden dann später die Cardinals. Louisville war wieder dabei mit einem anderen Verein und die Philadelphia Athletics. Also Namen, die man schon mal so dass er ähnlich gehört hat, aber eben der American Association. Und jetzt ist nochmal die Frage, was passierte denn so zwischen den Ligen, zwischen der National League und der American Association? Also da war natürlich jetzt ein starker Wettbewerb auch um Spieler, auch um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und dann wurde bereits 1883, ein Jahr später, versucht so ein bisschen das zu regeln, das Miteinander. Es wurde ein National Agreement, also eine gemeinsame Übereinkunft getroffen, dass man gegenseitig die Reserve Clause respektieren will, also Spieler nicht abwirbt, nicht gegenseitig die Reserve Clause der jeweiligen Ligen respektiert und sich nicht gegenseitig Spieler abwerben sollte. Man wollte Frieden haben zwischen diesen rivalisierenden Major Leagues.
Ja, und keinen ruinösen Wettbewerb wahrscheinlich.
Ja, ganz genau das. Letztlich ging es ja immer um Geld. Also es ist nicht so romantisch, sentimental, wie es im deutschen Fußball ja immer noch gedacht wird teilweise. Da war bereits der treibende Gedanke, man will damit ein Business haben, man will Geld verdienen. und natürlich auch guten Sport. Aber vor allen Dingen ging es erstmal um Geld. Und neben der Reserve Clause wurden auch diese exklusiven Rechte an dem Territorium gegenseitig respektiert, dass man eben nicht Vereine in die jeweilige andere Stadt der anderen Liga setzt. Aber es entstand nicht per se ein selbstmörderischer Kampf gegeneinander.
Also nicht wie später im Football, wo dann die Preise so oder die Gehälter so exorbitant stiegen.
Ja, ganz genau. Also hier hat man das versucht, so ein bisschen zu regeln und zu sagen, ja, okay, eine Koexistenz, wir bestehen beide. Allerdings gab es während der Existenz der American Association dann sehr schnell auch Vereine, die dann rüberwechselten. Wir haben ja schon Cincinnati genannt, aber auch Pittsburgh ging dann 1887 zur National League über. Cleveland, das war ein weiterer Verein der American Association, der ging dann 1889 zur National League rüber. Brooklyn 1890, wie auch Cincinnati. Also die haben einfach da mehr Potenzial gesehen als in ihrer eigenen American Association. Also ging man dann zur National League rüber, verließ die eigene Liga. Fand ich sehr ungewöhnlich, dieses Verhalten, also während eine Liga besteht, zu sagen, ach, tschüss, ich bin dann weg. Aber so oder so ähnlich ging das.
Ja, war die ja dann sehr geschwächt an die Liga.
Ja, total. Das muss man schon sagen. Da komme ich dann gleich drauf. Und die war auch nur bis 1891, bestand die auch nur. Ja, es war ja eigentlich ganz schön gewesen, du hast die National League und du hast die American Association, aber das konnte natürlich nicht so bleiben, denn einige sehr prominente Spieler fanden das eben nicht so lukrativ für sich selber und deswegen gründeten die eine dritte Liga, die dann auch konsequenterweise die Players League hieß. Die bestand nur ein Jahr, tatsächlich 1890 bis 91, aber die wurde vor allen Dingen getragen von einigen Spielern, die so eine Art Gewerkschaft gründen wollten. Die wollten die Reserve Clause brechen, die wollten eben mehr Geld verdienen und die wollten auch frei wechseln können. Also eigene Liga, es gab dann einige Investoren, die das Ganze spannend fanden, weil die Qualität der Spieler so hoch war, dass man dachte, das könnte sich rechnen, das könnte in der Öffentlichkeit ein Erfolg werden. Und dann habe ich mich selber gefragt, wenn die so unzufrieden waren in der National League, was verdiente man denn da? Und ab den 1880er Jahren gab es so ein Ranking in der National League, Klasse A über B, C, D, E Spieler. Die waren also so gelistet nach ihren vermeintlichen Fähigkeiten. Und das fing an bei $1,500 für den Klasse E Spieler. Und da stand dann drin, habe ich noch gelesen, da konnte davon nicht so richtig leben, der musste auch noch andere Sachen machen, Tickets verkaufen oder den Platz sauber halten und ähnliches. Und das ging dann weiter über 1950, 2000 bis zu $2,500. Das war das Maximum, was ein Spieler in der National League verdienen konnte. Und das war offensichtlich einigen nicht genug, also sehr guten Spielern vor allen Dingen.
Naja, sicher mehr als ein normaler Arbeiter verdient, aber man wurde nicht reich damit.
Ja, super Vergleich. Also die 2500, wenn du ein Spieler der National League warst, der eben sehr, sehr gut als Klasse A-Spieler eingestuft wurde, waren $2,500 und ein durchschnittlicher Angestellter verdiente zu der Zeit $475, verdient also ein Fünftel davon. Das ist ein Vergleich aus dem Jahre 2021 und in der Players League hatte man eben das Interesse, mehr zu verdienen und deswegen wollte man in dieser Liga eben die Einnahmen gleich verteilen und auch am Profit Anteil haben, den der jeweilige Club in dieser Players League dann machen würde. Also man hatte viel mehr Hoffnung auf wesentlich mehr Geld.
Ist schon fast ein kommunistischer Gedanke.
Ja, total. Und das ist ein super Hinweis, denn wie nannten sich diese erste quasi Gewerkschaft? Die hieß dann auch die Bruderschaft. Ja, die nannten sich auch die Bruderschaft oder auf Englisch Brotherhood of Professional Baseball Players. Also das passt schon sehr gut zu deinem Gedanken. Aber leider, ich habe ja schon eingangs gesagt, das Ganze trug sich eben dann doch nicht. Es waren zwar wirklich einige richtige Topspieler, die da teilnahmen. Drei vielleicht mal genannt, der eine, ein späterer Hall of Famer, Outfielder und Catcher King Kelly oder auch $10,000 Kelly genannt. Ein First Baseman Dan Brouthers, Big Dan, war auch mit 1,88 groß für die damalige Zeit. Und dann Starting Pitcher Charles Old Hoss Redborn, der hat dann teilweise 30 Spiele pro Saison gewonnen. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Also die gingen zur Players League rüber und weil da ja wirklich viele Top-Spieler auch dann spielten, die sehr gut spielen konnten und Spieler und Investoren dann auch sehr kooperativ gut miteinander umgingen, wurde die Liga auch sehr schnell immens populär bei den Zuschauern. Und da kamen auch viel mehr Zuschauer als bei der National League im Durchschnitt während dieser einen Saison, wo sie wirklich gespielt haben. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, dass eben, das war eine kooperative Eigentümerschaft. Spieler und Investoren waren gemeinsam Eigentümer, also sehr ungewöhnlich. Aber es hat, wie gesagt, auch nur ein Jahr gehalten. Denn trotz dieser Popularität kam die Liga sehr schnell ins finanzielle Wanken. Als Ursache konnte ich ermitteln, dass also die Investoren, die wurden sehr ungeduldig, die hatten mehr Profit, die hatten mehr Gewinn und schneller erwartet und zogen sich dann leider sehr schnell zurück, dass also die Players League nicht weiter spielen konnte. Achso, und wo ging denn die Players League dann hin? Wohin trieb es dann die Spieler und die Vereine? Die wurden also gemerged. Wir haben den ersten Merger tatsächlich im amerikanischen Baseball. Players League merged mit sowohl der National League als auch der American Association.
Also fusionierten die jetzt alle drei zusammen?
Also falsch ausgedrückt, also die Players League teilte sich auf. Einige gingen in die National League, einige gingen in die American Association. Das war 1891. Das Problem war nur, dass die American Association im Jahre 1891 selber die Türen schloss und aufgab.
Ja, die war dann zu geschwächt schon.
Ganz genau. Also dieser Wettbewerb, dieser Dreifachwettbewerb oder mit beiden dieser finanziell ja besser ausgestatteten und sehr fordernden Players League einerseits und der eigentlich viel stärkeren National League, also auch im spielerischen, und der Abfluss von Talenten und die zunehmende finanzielle Instabilität führten dazu, dass man sehr geschwächt war und dass auch die ersten Teams ja die American Association Richtung NL verlassen hatten. Und das führte einfach dazu, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig war. Letztlich kam es dann im Dezember 1891 zu einem weiteren Merger. Die American Association schloss sich der National League formell an. Und die National League hatte danach 12 Teams und ein Monopol im professionellen Baseball, das bis 1899 auch anhalten sollte. Ja, und was wurde aus den Teams der American Association? Man fand, das gab ganz gute Lösungen in Brooklyn, damals noch nicht Teil von New York, sondern eine Stadt vor New York City. Das waren die Brooklyn Ward's Wonders, nach einem Spieler benannt. Die New York Giants, die Chicago Pirates und die Pittsburgh Burgers, die mergten dann mit ihren entsprechenden Teams in der National League. Die hatten ja auch die Brooklyn Grays, die New York Giants der National League. Das waren die späteren Baseball New York Giants. Die Chicago White Stockings von William Hulbert und den Pittsburgh Alleghenies. Also die vier Städte hatten dann statt zwei nur noch einen Verein in der National League.
Ja, ist ja sinnvoll für die National League.
Total sinnvoll. Und die St. Louis Browns, Louisville Colonels, Washington Statesmen, die wurden dann umbenannt, und die Baltimore Orioles, die gingen dann auch in die National League über.
Ah, die hießen da schon so?
Ja, wobei, ja, das fiel mir auch auf. Baltimore Orioles ist ein Name, der sehr früh auftaucht, aber das hat nichts zu tun mit den heutigen Baltimore Orioles, also jetzt in der rechtlichen Abfolge. Also die National League hatte ein richtiges Monopol zu der Zeit. Und zwar bis zum Jahre 1899, muss man sagen. Also, wobei William Hulberts Einfluss, er war ja leider 1882 verstorben, der wurde immer schwächer. Und es gab dann die ersten Teams, die wieder aufgaben. Es gab Ausschreitungen von Fans. Spieler wurden, wie wir ja schon gelernt haben, nicht nur wie Sklaven gehalten, die wurden auch schlecht behandelt teilweise. Und viele der Eigentümer waren eben nicht so erfolgreich wie William Hulbert und verließen sich da sehr darauf, dass sie ihre Spieler mit der Reserve Clause eben sehr knechten und beherrschen konnten. Kein sehr gutes Klima in der Liga. Und das führte dazu, dass ein echter Gegner auf den Plan trat, und das sollte dann die American League werden. Und da kommt dann wieder der mittlerweile Mitte 30-jährige Ben Johnson ins Spiel.
Ah, der hat die dann wahrscheinlich gegründet.
Kann das ja vielleicht einleitend auch sagen, also er war der Gründer und der erste Präsident der American League. Und er wurde eine der wirklich meisten einflussreichsten Figuren in der Geschichte des professionellen Baseballs. Und unter seiner Führung wurde die American League ein ernstzunehmender und auch dauerhafter Rivale der National League. Und das führte dann auch später zu dem eben modernen zweiligigen Major League Baseball-System. Ben Johnson war ja bekannt für seine Moral, sein Organisationstalent, seine Disziplin, und er hatte aber auch ein strategisches Genie an sich. Und er veränderte Baseball maßgeblich, das muss man einfach sagen, eine ganz große Figur. Aber er fing etwas kleiner an, und zwar 1894 in der Minor League, in der Western League. Das war wirklich als Verein ganz im Westen, weit ab von der Ostküste, auch keine Tradition, und die hatte auch Probleme, die war wirtschaftlich angeschlagen. Und er war zu der Zeit befreundet mit einem Charles Comiskey. Wir kennen ja heute das Comiskey Stadium, manche noch, es ist ja jetzt nicht mehr der Name des Heimstadions der White Sox. Aber Charles Comiskey, die Familie, hat dann ganz lange Jahrzehnte die Chicago White Sox später besessen, und da fing das an.
Mit dem haben wir ja dann in der Folge über die Black Sox ja auch gesprochen.
Ja, ganz exakt. Charles Comiskey, das ist der aus dem Black Sox-Skandal da auch Eigentümer war.
Ja, auch eine schillernde Persönlichkeit.
Absolut. Und die beiden waren befreundet, Ben Johnson und Charles Comiskey. Die hatten sich kennengelernt bei den Cincinnati Reds, wo sonst. Und Charles Comiskey war der Manager und Ben Johnson war ja Angestellter, war Sportjournalist gewesen, dann Angestellter. Funktionär bei den White Sox, und da lernte man sich kennen und schätzen. Und beide richteten dann ihr Auge auf die wirklich angeschlagene Western League und möglicherweise ihre eigenen Geschäftsinteressen dort erstmal zu starten und durchzusetzen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, wo hat denn Charles Comiskey das Geld gehabt, um sich eine Franchise in der Western League zu kaufen, und zwar die Sioux City Cornhuskers in Sioux City, Iowa. Ja, der war lange sehr erfolgreicher Spieler und auch Manager, und kam zu Reichtum und war zumindest zu Vermögen und hat das eingesetzt, um dann in Sioux City in der Western League eine Franchise zu kaufen, die er dann sofort in eine interessantere Stadt, und zwar nach St. Paul, nach Minnesota, verlegte und die umbenannte in St. Paul Saints. Den Namen gab es noch ganz, ganz lange als Minor League Team. Aber er wollte ja erstmal in der Western League erfolgreich sein. Und was machte Ben Johnson? Er wurde direkt Präsident dieser Liga, empfohlen von Charles Comiskey. Und diese Western League war ja natürlich Minor League und auf keinster Weise auf Augenhöhe mit der National League. Und da waren dann so Vereine wie Buffalo Bisons, St. Joseph Saints, Omaha Omahawks, Indianapolis Hoosiers, Grand Rapids Prodigals, aber auch, man staune, Detroit Tigers. Und das sind die Detroit Tigers, die es auch heute noch gibt. Die spielten in der Western League, also Unterklassik, Minor League.
Milwaukee. Wobei, im Westen sind die ja nicht.
Aber für damalige Ostküstenverhältnisse schon. Für die war St. Louis schon Westen. Ja, die Milwaukee Brewers und, weil der Name so nett ist, Minneapolis Millers. Ah ja, und die Kansas City Blues, auch ein sehr bekanntes späteres Minor League Team. Also man sieht schon National League, mehr Ostküste, und diese Western League, wie der Name ja auch schon sagt, wirklich im Westen oder was damals im professionellen Baseball der Westen war. Also nicht Los Angeles oder San Francisco. Da war noch ganz lange nicht die Rede von. Und so kam es. Und Ben Johnson und Charles Comiskey waren sehr ambitioniert. Die wollten in den Wettbewerb mit der National League treten. Das, was die Players League und die American Association nicht geschafft hatten, das wollten sie schaffen. Und es gab also ein Liga-Meeting in Chicago am 11. Oktober 1899. Und die Western League wurde umbenannt in American League. Sie war weiter eine Minor League. Sie war Teil des National Agreement und immer noch quasi der National League untergeordnet. Aber es passte ganz gut, dass in diesem Jahr 1899 die National League 4 ihrer Teams ausschloss und sich reduzierte von bisher 12 auf nur mehr 8 Teams. Und man trennte sich von Franchises in Baltimore, in Cleveland, in Louisville und in Washington. Und das wäre natürlich eine Chance für die Western League, möglicherweise in diese Märkte dann zu expandieren, die von der National League aufgegeben worden waren.
Das würde ja passen, ne? Also wächst man halt.
Und da ja die Western League nur eine Minor League war und vermeintlich gar keine echte Bedrohung für die National League, gab die National League dann der neuen, jetzt American League genannten Liga die Erlaubnis, doch in Chicago auch ein Team zu platzieren. Und Charles Comiskey, der nutzte die Chance, der nahm seinen Verein aus St. Paul und ging nach Chicago, in den Süden, in die South Side. Und im Norden waren ja die Cubs, die hießen aber zu der Zeit noch Orphans. Also diese Mutation der Namen ist wirklich ganz spannend, manchmal auch verwirrend. Aber da kriegen wir mit, da ist die heutige Konstellation, wurde da geformt, 1899. Die White Sox im Süden und die späteren Cubs im Norden von Chicago. Aber das war natürlich die Bedingung der National League. Charles Comiskey durfte den Namen Chicago in all seinen Geschäftsbeziehungen und auch bei dem Team nicht nutzen. Aber er war sehr clever und erinnerte sich, da war doch mal was mit White Stockings. Die jetzigen ehemaligen White Stockings hießen jetzt ja Orphans, also war der Name frei. Und so nannte er sein neues American League Team entsprechend Chicago White Stockings. Und dieser Name ist bis heute erhalten geblieben.
Ja, das sind dann die White Sox.
Und aus White Stockings wurde White Sox. Das fand ich ganz interessant, dass eben seit 1899 und unter der Familie Comiskey da eine Kontinuität besteht. Oder bestand. Lange Jahre, Jahrzehnte waren die ja Eigentümer. So, und woraus bestand denn die American League jetzt mittlerweile? Das ist ja alles recht verwirrend, auch für mich gewesen, um nochmal so ein bisschen Fundament unter die Füße zu kriegen. Chicago White Stockings, Nummer 1. Dann gab es die Milwaukee Brewers. Dann gab es die Indianapolis Hoosiers, also wirklich Teams aus dem Westen. Die Detroit Tigers, die Kansas City Blues, die Cleveland, sehr geiler Name, Lake Shores, die am Lake Erie liegen. Daraus wurden dann in der Tat später die Indians. Dann noch die Buffalo Bisons und die Minneapolis Millers. Das waren die 8 Teams der neu umbenannten American League. Und im Jahre 1900 hat dann die American League entschieden, wir sind nicht mehr Teil des National Agreement und wir erklären uns selber auch zu einer Major League. Also auf Augenhöhe mit der National League, da wollen wir hin. Wir sind eben, fühlen uns nicht mehr daran gebunden an dieses Agreement und sind auch nicht mehr und sind jetzt auf Augenhöhe. Wir wollen einen echten Wettbewerb haben. Und man begann damit eben die National League Teams zu bekämpfen, indem man Spieler abwarb. Also über 100 Spieler wechselten von der National League in die American League. Und ja, man versuchte jetzt direkt gegen die National League zu kommen, in den Wettbewerb zu treten. Und um den Erfolg ein bisschen wahrscheinlicher zu machen, trennte man sich dann gleich sehr kalt von 4 kleineren Städten. Buffalo, Indianapolis, Kansas City und Minneapolis wurden aus der American League entfernt, wurden ausgeschlossen. Und man wählte größere Städte, da wo die National League schon war oder nicht mehr war. Und zwar ging man als erstes nach Baltimore, gründete dort die Orioles, ließ die wieder aufleben. Und vielleicht mal eingeflocht, ich bin ja Yankees-Fan. Aus diesen Baltimore Orioles wurden die jetzigen New York Yankees.
Ach.
Kleiner Umweg. Und zwar wurden die 1903 dann aufgelöst, die Baltimore Orioles, und nach New York verfrachtet. Da werden neue Eigentümer gesucht. Und aus den Baltimore Orioles werden die New York Highlanders. Und dann später, im Jahre 1913, offiziell die New York Yankees.
Okay.
Das fand ich auch sehr interessant. Also man war in New York. Wo will man sonst noch hin? Man will nach Boston. Da gründete man die Boston Americans. Und aus denen wurde später, 1908, die Red Sox. Man ging nach Philadelphia, gab es ein neues Team, auch wieder mit dem Namen Athletics. Und man ging nach Washington, das dann auch Senators hieß.
Ja, die gab es ja noch lange.
Ja, die gab es ja so bis 1961. Also die American League hat sich ziemlich gehäutet. 4 Teams raus, 4 neue Teams rein. Und man kann so ein bisschen sagen, es gab jetzt 5 Franchises, die in Städten waren, wo die National League ja auch schon war, wo also ein ganz intensiver Wettbewerb stattfand. In Boston, in Chicago, in New York, in Philadelphia und in St. Louis. Und in 2 Städten, die National League gerade erst verlassen hatte, Cleveland und Washington. Aber nur in einer Stadt, die wirklich mal Western League-Territorium war. Das waren besagte Detroit Tigers. Die sind wirklich aus der Western League in die dann American League gewechselt, sind noch heute Teil von Major League Baseball. Das ist sehr, sehr erstaunlich. War mir so nicht klar gewesen vorher. Und auf der anderen Seite, bei der National League, spielten dann letztlich dort die Pittsburgh Pirates, die Philadelphia Phillies, die Brooklyn, damals hießen sie noch, die Brooklyn Dodgers, die St. Louis Cardinals, die Boston Nationals, später dann Boston Braves. Also aus den White Stockings wurden die Braves, die interessanterweise heute in Atlanta spielen. Die Atlanta Braves, da kommt das Ganze her. Und die Chicago Cubs, New York Giants und Cincinnati Reds. Und in dieser jeweiligen 8er-Konstellation spielten die Vereine durchgehend für 52 Saisons unverändert bis 1954. Das war also in Stein gemeißelt. Also die American League ging ganz aggressiv in National League-Städte rein, warb Spieler ab, bot eben höhere Gehälter und etwas entspanntere Regeln. Und es gab einen richtig starken Krieg um Spieler, sehr bitter. Und auch um Prestige und Marktanteile. Und die American League wurde sehr schnell sehr populär bei den Spielern, weil sie mehr Geld bezahlten. Die Stadien waren teilweise sauberer und es gab eine bessere, wie sagt man heute, Fan-Experience. Also es wurde auch ein kommerzieller Erfolg, diese Liga.
Also eine echte Gefahr.
Total. Ja, und was waren so die Prinzipien und der Führungsstil von Ben Johnson? Der erinnert sehr stark an William Hulbert. Das war auch ein Autokrat, aber ein Visionär zugleich. Und hat die Eigentümer der Vereine in seiner Liga auch dann wirklich sehr, sehr genau ausgewählt. Wir haben ja schon Charles Comiskey in Chicago kennengelernt. Dann gab es den berühmten Connie Mack in Philadelphia, der bis in die 50er Jahre hinein auch Eigentümer und Manager seines Teams, der Athletics, sein sollte. Aber Ben Johnson war ein Mikromanager, der sich in alles hineinmischte, der sogar die Schiedsrichter selber anwarb und den Vertrag nahm. Und er bestand auf einem strikten, guten Benehmen auf und abseits des Feldes. Was hat er für Ziele gehabt? Naja, er wollte eben, auch er wollte Glücksspiel und Alkohol verbannen. Das sollte kein Teil des Spiels sein. Er wollte ein familienfreundliches Umfeld haben. Familien sollten kommen. Es sollte nicht geflucht werden, nicht gekämpft werden oder nicht wirklich, also Schlägereien wollte man nicht und auch Alkoholexzesse auch nicht. Es sollte sauber sein.
Ein gepflegter Sport.
Ein gepflegter Sport. Und es sollte auch keine Bierstände mehr geben. Oh. Aber das wurde, wir wissen ja heute schon, das wird nicht durchgehalten. Ja gut, da kam die Prohibition dazwischen, aber heute trinkt man da auch wieder Bier, wenn auch meistens alkoholfrei ist. Und man wollte, dass die Eigentümer integer sind und gut miteinander umgehen, dass man die Liga eben prosperiert.
Ja, die sollten sich an einem Strang ziehen, ne? Nur so, dass sie dann auch erfolgreich wurden.
Ja, exakt. Und man hat sogar anfangs die Spieler ein bisschen besser behandelt, denen mehr Rechte eingeräumt im Vergleich zur National League, auch wenn das nicht auf Dauer durchgehalten wurde. Aber dieser Wettbewerb, der war so intensiv und ruinös, das konnten beide Ligen nicht lange durchhalten oder wollten beide nicht lange durchhalten. Im Grunde 1901 und 1902 war der Wettbewerb wirklich so intensiv wurde er geführt, aber bereits das Jahr 1903 sagte man, das halten wir nicht durch, das ist viel zu kostspielig für beide Ligen, wenn wir die Spielergehälter immer weiter erhöhen, das wollen und können wir uns nicht leisten, unser Profit, der sinkt zu sehr. Und das habe ich auch noch festgestellt, es gab dann verschiedene Eigentümer in der National League, die insgeheim mit Ben Johnson sympathisierten, denn Ben Johnson hatte eine große Strahlkraft. Seine Liga wirkte stark, hatte tolle Zuschauerzahlen, die hatte gutes finanzielles Backing und er wurde auch in der Öffentlichkeit als ein sehr positiver Wettbewerber wahrgenommen. Und es gab dann letztlich auch Druck von den Eigentümern, den Spielern, auch den Fans, doch diesen Konflikt zu beenden. Aber nach 2 Jahren intensiven Wettbewerbs und sogar Prozessen, in denen man sich gegenseitig vor Gericht zerrte, wurde eben ein Frieden verhandelt. 1903 gab es ein neues National Agreement und einen Kompromiss. Man traf sich in Cincinnati, wo sonst, kann man mittlerweile sagen, beide Liga-Vertreter. Und mit dem Ergebnis, dass beide Ligen mergen würden. Von der Organisation her auch finanziell, aber dass sie beide unabhängig bleiben würden. Es wird also keine neue juristische Person gegründet. Beide Ligen blieben unabhängig, waren aber auf Augenhöhe, waren co-equal Major League. Sie gründeten.
Also die trafen sich unter einem Dach.
Beide erkannten sich gegenseitig als Major League an. Oder besser gesagt die National League von oben kommend, die American League als Upstart. Sagt man, wir sind auf einem gleichen Niveau. Und ganz wichtig, beide Ligen vereinbarten gegenseitig die Spielerverträge zu respektieren, dass man sich nicht mehr gegenseitig Spieler abwirbt. Die Reserve Clause wurde wieder eingesetzt in beiden Ligen. Also die Kontrolle über alle Spieler wurde wiederhergestellt. Und es gab auch diese territorialen Rechte, dass man sagte, wir respektieren das, wir werden nicht mehr Franchises. Wir haben zwar schon in verschiedenen Städten beide eine Franchise, aber wir werden jetzt nicht hingehen und noch weitere Franchises gründen in den noch verbliebenen Städten. Ja, um das dann auch zu überwachen, wurde eben an. Und es gab dann drei Mitglieder, die gleiche Rechte hatten. Ben Johnson als Präsident der American League, Harry Pulliam, Präsident der National League, und einen August Herrmann aus Cincinnati. Der war der Eigentümer mittlerweile des Cincinnati Reds geworden. Ein Deutschstämmiger, wer dem Namen gut entnehmen kann, der so als Neutraler arbeiten sollte, obwohl er das eigentlich nicht war. Er sollte die Interessen beider Ligen so ein bisschen balancieren, ausgleichen. Und obwohl er mit den Reds eigentlich hätte parteiisch sein müssen, war er das nicht. Es gibt also Aussagen, dass er im Grunde eher noch seine eigene Liga, die National League, benachteiligt hat, weil er einfach so von Ben Johnson begeistert war, seinen Stil mochte. Und er hatte ihn ja in Cincinnati als Sportjournalist bereits kennengelernt. Aber das nur am Rande. Aber wir halten mal fest, separate but equal. Wir bleiben jeweils eine eigenständige Liga, aber sind auf Augenhöhe und respektieren uns und sind im Wettbewerb miteinander. Und das Interessante war, dass beide bis in die 1980er Jahre hinein dann separate Präsidenten behalten haben, eigene Regeln, in mancher Hinsicht, in kleinen Details, obwohl die insgesamt Baseball-Rules wurden natürlich anerkannt, und auch ihre eigenen Schiedsrichter. Also ich erinnere das auch noch aus den Spielen in den 80er und 90er Jahren, dass das da auch noch der Fall war. Und was interessant war, alle Teams spielten nur in ihrer Liga während der Saison. American League unter sich, National League unter sich. Es gab kein Interleague-Spiel, wie es jetzt ja gang und gäbe ist. Also ich meine, bis 94 war das der Fall, dann wurden erst die ersten Interleague-Games erlaubt. Also beide waren auch autonom, aber unter einem Schirm sozusagen. Sie waren noch keine gemeinsame Geschäftseinheit. Das kam erst, ich flechte es jetzt mal gerade ein, erst im Jahre 2000. Das haben wir nämlich auch, war mir nicht bewusst. Da hatten nämlich American League und National League offiziell den echten geschäftlichen Merger dann auch verkündet.
Also gab es aber schon die World Series, als sie sich zusammengetan
haben? Sehr guter Hinweis, ja genau. Denn es wäre ja ungewöhnlich gewesen, dass man weiter vor sich hinspielt. Nein, man wollte natürlich schon auch auf dem finanziellen Hintergrund sich messen. Und es gab dann schon die Idee, dass man da eine Art Endspielserie auflegen sollte. Und zwar direkt 1903 gab es eine World Series, genanntes Duell zwischen dem Champion der American League, den Boston Americans, den späteren Red Sox, und den Pittsburgh Pirates von der National League, und die Boston Americans gewannen. Also auch interessant, dass die vermeintlich ja schwächere oder jüngere Liga, die ältere und etabliertere Liga oder den Abgesandten aus der Liga besiegt. Und das war so ein bisschen der Beweis dafür, dass die American League wirklich auf einem Niveau mit der National League ist. Also zumindest in den Augen der Öffentlichkeit.
Also im Grunde ist das der Beginn der Major League, wie man sie später kennt.
Ganz genau. Wir haben die beiden Ligen sind am Start. Wir haben jeweils 8 Vereine, die es in der Form mittlerweile oder immer noch gibt. Und wir haben auch dann die erste Meisterschaft, die zwischen den beiden Champions ausgetragen wird. Aber so ein bisschen kann man vielleicht noch ergänzen. Er sagt, im nächsten Jahr 1904 waren dann die New York Giants Champion in der National League und die sagten, und diese New York Giants und ihr legendärer Manager John McGraw, die weigerten sich, gegen den Champion der American League zu spielen. Da gab es also keine World Series in 1904. Die Öffentlichkeit war natürlich enttäuscht und entsetzt, dass es dazu kam. Dann kommt dieser August Herrmann ein bisschen ins Spiel, einem der drei Kommissionsmitglieder, und der entwarf dann nochmal verbindlich die Verpflichtung beider Ligen, dass man sich nach Abschluss der Saison die beiden Meister treffen müssen. Das war also wirklich Pflicht, das wurde in beide Regelwerke eingeschrieben. Es gab also nicht mehr, wir spielen nicht oder so. Sie waren verpflichtet, aufeinander zu treffen. Es wurde auch schon festgelegt, 7 Spiele zu spielen, also Best of 4. Wurde auch von beiden Ligen so übernommen und anerkannt. Und das blieb ja dann noch im Wesentlichen nicht mehr verändert bis heute. Also August Herrmann, ein Deutschstämmiger, hatte auch da seine Hände mit drin, neben dem Ben Johnson und dem Harvey Pulliam von der National League. Und die erste wirklich so organisierte World Series gewann dann im folgenden Jahr 1905 die New York Giants unter John McGraw als Manager und mit Christy Mathewson, dem legendären Hall of Fame Pitcher, der auch dann zum nationalen Star mit Werbeverträgen wurde. Aber davon vielleicht ein andermal. Man kann vielleicht nochmal die Legacy von Ben Johnson festhalten, der eine Minor League in eine der beiden großen Major Leagues umgewandelt hat. Er hat seine Finger drin gehabt, auch bei der Entstehung der World Series. Er hat das ganze Business sauberer gemacht, respektabler, auch für die Fans ein besseres Umfeld geschaffen und nochmal diese zentrale Autorität hergestellt, die ja William Hulbert ursprünglich in der National League auch schon angestrebt hatte. Und er wird deswegen nicht umsonst auch oft als der Vater der American League genannt, aber auch eine wichtige Figur im Baseball. Ohne ihn, das kann man sicherlich sagen, würde die American League sowieso nicht existieren, aber genauso wenig würde die moderne, wettbewerbsfähige Struktur von Major League Baseball bestehen. Seine Vision gab Baseball Stabilität, Integrität und die Balance, die es dringend nötig hatte zu der Zeit. Ja, und was ist mit der Hall of Fame? Vielleicht zum Schluss, sind die beiden da drin, William Hulbert und Ben Johnson? Ja, aber der Weg für beide war doch sehr unterschiedlich. 1937 wurde ja die Baseball Hall of Fame dann in Cooperstown installiert. Wir hatten das ja in dem ersten Teil schon. Und da entschied man, dass man doch von beiden Ligen, American League und National League, den wichtigsten Funktionär oder Präsidenten dann auch gleich in die Hall of Fame aufnehmen wollte. Und das in der American League war es einfach. Das war dann sofort Ben Johnson, der bis 1920 auch dann Präsident bleiben sollte der American League. Ja, und da hat man so ein bisschen einen Fehler gemacht, sage ich jetzt, und zwar geschaut, ja, wer war denn der erste Präsident der National League? Das war dann besagter Morgan Bulkeley.
Also das ist der nur ein Jahr Präsident war?
Ja, exakt. Und danach war ja durchgängig bis 1882, die nächsten 7 Jahre, William Hulbert, und der war ja auch eigentlich der Mastermind dahinter. Aber Bulkeley wurde aufgenommen, Hulbert nicht. Es vergingen dann Jahrzehnte, wo William Hulbert zu Unrecht nicht in der Baseball Hall of Fame aufgenommen war. Obwohl er ja ganz, ganz wichtig war bei der Gründung. Also im Grunde, es war ja sein Baby.
Tja, dann ist er irgendwie in Vergessenheit geraten.
Aber nicht für immer. Vor 30 Jahren, 1995, dann gab es dann ja auch die Möglichkeit, eben das Veterans Committee, also selbst erfahrene Spieler und Funktionäre, guckten dann nochmal Jahrzehnte zurück und die entschieden, jetzt ist es soweit. William Hulbert wird Teil der Hall of Fame, wir nehmen den auf. Also sehr, 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 sehr lange hat es gedauert, über 100 Jahre nach seinem Tod. Aber er ist jetzt in Cooperstown in New York in der Baseball Hall of Fame zu finden, neben Ben Johnson. Und vielleicht noch einen ganz kleinen Augenzwinker am Schluss. William Hulbert wurde dann beerdigt und sein Grabstein, der sieht aus wie ein Baseball. Und neben seinem Namen, seinem Geburts- und Todesdatum stehen auch alle Namen der Städte, die in der National League zur Zeit seines Todes 1882 gespielt haben. Also man kann vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, wir verlassen Major League Baseball für heute in der Grundstruktur, wie es sie heute auch noch gibt. American League, National League, damals nur jeweils 8 Mannschaften, aber immerhin. Und die World Series wird auch schon ausgespielt. Da setzen wir das nächste Mal nochmal auf, wie es dann weitergeht mit der zunehmenden Professionalisierung und den ersten landesweiten Stars, die es so damals noch nicht gab.
Ja, vielen Dank. Also fand ich jetzt super interessant, weil ich ja natürlich auch fast nichts davon wusste. Auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wo jetzt diese ganzen Teams herkamen, beziehungsweise dass das nicht so einfach zu verfolgen ist.
Baseball bleibt Teil unseres Podcasts, aber ich bin, wenn ich ehrlich bin, schon so ein bisschen gespannt auf den nächsten Bayern-Podcast auch. Mal gucken, wann der kommt.
Der wird als nächstes kommen.
Okay, dann freuen wir uns. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.